Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film und Fressen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir einen Film im Gepäck, der nach Südfrankreich und nach Rotwein schmeckt. Eine Komödie im Mai von Louis Malle. Und natürlich darf einer an meiner Seite nicht fehlen. Das ist Dr. Daniel Kofal, unser Ernährungssoziologe und heute, wie ich finde, unser Meister der gepflegten Landpartie. Bonjour, Daniel.
Lieber Johannes, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die schöne Anmoderation. Unser Genussexperte aus dem Schwarzwald und bald im Saarland hat sicherlich aber auch einiges heute dazu zu steuern. Ich freue mich aber ganz besonders, dass wir heute noch einen Dritten im Bunde begrüßen dürfen. Lars Albert, Professor Dr. Lars Albert, den will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, ist zu Gast bei uns. Hallo Lars.
Hallo.
Genau, warum darf ich den Herrn Professor hier duzen? Das hat ein bisschen eine Geschichte. Lars ist zum einen Professor für Theorien und Methode der Kindheitsforschung an der Leuphana-Universität, ist aber von Haus aus Soziologe. Diese Einladung muss ich einfach sagen, ich kenne den Lars jetzt schon seit mein halbes Leben, muss ich ja schon sagen. Vor über 20 Jahren haben wir uns im Grundstudium in Wuppertal kennengelernt. Und genau, wir waren uns eigentlich immer sehr nah. Wir waren auch weit ein bisschen nerdig unterwegs. Und wenn ich das so reflektiere, unsere Geschichte, ist ja so, dass wir eigentlich immer viel miteinander diskutiert haben, aber uns immer herzlich uneinig gewesen sind. Das hat irgendwie diese spannende, finde ich, Beziehung auch ausgemacht. Also ich habe hier keinen Soziologen mir heute dazugeholt, weil ich dachte, Johannes, der buttert mich immer unter, ich muss mir immer Stärke holen. Sondern es ist eigentlich so, dass ich sagen würde, ich habe hier jemanden nochmal gebeten, mit dabei zu sein, der auch auf jeden Fall immer eine andere Perspektive mit reingebracht hat in all unsere Diskussionen, aber auch, und das ist natürlich die Frage, warum jetzt auch gerade zum Essen und Trinken, du hast ja mit mir und dem Gerrit Fröhlich damals den Sammelband Kulinarisches Kino herausgegeben. Und das war auch eigentlich nicht einfach so irgendein Projekt, das man abarbeitet, sondern, das muss ich ihm sagen, aus Wuppertaler Zeiten auch schon her, und so habe ich dich auch immer weiter kennengelernt. Du hast ja damals schon in deiner Einzimmerwohnung, die wir Studenten hatten, an den zwei Herdplatten, wenn ich mich richtig erinnere, gekocht. Und so gut gekocht, dass als ich später weggezogen bin, wieder zu dir zu Besuch kam, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, weil ich wusste, bei Lars werde ich so ganz hervorragend verköstigt. Und du hast auf jeden Fall eine Affinität zum Essen, zum Genuss, kann man sagen. Und hast dann hier diesen Sammelband mit uns rausgegeben, eine Auseinandersetzung mit kulinarischem Kino. Und da einen Beitrag beigesteuert. Und der bezieht sich eigentlich auch auf unseren Film, den wir heute besprechen. Nämlich der Beitrag heißt, eine Familie und ihre Körper, essensbezogene Gebrauchsanweisung des Körpers in Louis Malles, eine Komödie im Mai. Und um die Komödie im Mai geht es auch heute bei uns. Und bevor uns Johannes sicherlich gleich noch wieder eine dieser hervorragenden Einführungen in den Film gibt und einen Überblick gibt, wollte ich dich eben, Lars, jetzt auch am Anfang fragen, wie das bei uns so üblich ist, was so deine Geschichte mit dem Film ist. Und bevor ich dir jetzt endgültig das Wort endlich gebe, möchte ich da noch eine Sache zitieren, die ich in deinem Beitrag ja gleich auf der ersten Seite finde, als erste Fußnote. Und da steht, als Fußnote noch zum Titel, den du gemacht hast, dieser Beitrag ist Doris Bühler-Niederberger gewidmet. Sie hat mich zuallererst auf diesen Film wie auch auf die Mahlzeit als soziologisches Phänomen aufmerksam gemacht. Ihr verdanke ich auch, also es geht ja um dich, die Erkenntnis, dass die Mahlzeit eine Schlüsselszene familiärer Vergesellschaftung darstellt, die sich wesentlich im privaten Raum abspielt, aber zugleich auf den gesellschaftlichen Status der Familienmitglieder zielt. Also da gibt es eine Geschichte und genau, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen und wie du den Film jetzt vielleicht beim Rewatch erlebt hast.
Ich bin ganz herzlichen Dank für die Einladung zunächst mal. Ich freue mich, ganz herzlich da zu sein. Ich habe seit meinem Studium in Wuppertal mich durchaus sehr viel einerseits mit Familie, andererseits mit sozusagen Kindheit auch beschäftigt. Und die private Leidenschaft fürs Kochen und Essen, das spielt tatsächlich auch eben, wie du gesagt hast, eine sehr wichtige Rolle. Und als ich den Film damals gesehen oder als wir überlegt haben, welche Filme können wir besprechen, da war dieser Film, glaube ich, für mich einfach auch so ein Punkt oder eine Erzählung, die sehr stark eben das hervorhebt, was du auch schon gesagt hast, nämlich dass Familie zentral um das Essen herum stattfindet und auch die Familie, also sozusagen die Frage, wer, wie, was ist in der Familie eben auch sehr stark sich dahingehend unterscheidet nach Geschlecht und nach Alter. Also Frauen und Männer essen anders in den Familien und die Erwachsenen, die Kinder essen auch jeweils anders. Und wer sozusagen welches Essen bekommt, wer auch sozusagen dazu verdammt ist, sozusagen Essen zuzubereiten, wenn man so will, die Arbeit dazu machen muss, das ist eben sehr klar getrennt nach Alter und Geschlecht. Und danach wird sozusagen auch durchaus die Wertigkeit der Mitglieder der Familie auch bestimmt. Gleichzeitig ist sozusagen Essen, glaube ich, mittlerweile auch eine der zentralen, das gemeinsame Essen, eine der zentralen Anlässe, in denen sich Familien sehen, vor allem dann, wenn die Kinder größer sind, aber auch schon in der Schulkindheit, sind das die Situationen, wo man als Familie an den Tisch kommt, wo man miteinander spricht, wo man auch als Familie, als Gesamt, jenseits sozusagen von Einzelbeziehungen zusammenkommt. Und das wird ganz häufig über Essen organisiert. Sei das das Familienessen am Abend oder zum Mittag oder sei das auf Familienfesten, so auf Geburtstagsfeiern, wenn eben jemand stirbt. Und der Film Komödie Mai, finde ich, zeigt das fast als wunderbar, wie versucht wird oder wie diese Familie, die da an dem Punkt ist, dass sie ein Stück weit auseinanderfällt, vor allem auch versucht, über gemeinsames Essen sich selber darzustellen und zu schauen, wer ist eigentlich wer in dieser Familie und wer hat was zu sagen und wer investiert in diese Familie mit welchen Mitteln und wer darf aus dieser Familie auch möglicherweise ein Erbe ziehen. Also diese, wie sozusagen Essen und Familie zusammengehören, finde ich, zeigt dieser Film ganz, ganz vortrefflich.
Vielen Dank, Lars, für deinen ersten Eindruck nochmal zu dem Film. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt ausgesucht, weil er für mich tatsächlich, weil er auch in unserem Buch drin war, so ein Klassiker des kulinarischen Kinos darstellt. Und ich weiß, dass du den damals eben auch empfohlen hast. Eben auch, der kam, wurde über dich an mich herangetragen. Und ich habe den damals gesehen und fand den auf jeden Fall sehr gut. Auch weil ich Michelle Piccoli einfach eine tolle schauspielerische Persönlichkeit finde. Dieses Flair hat mir damals gut gefallen. Daran erinnere ich mich noch. Und ich fand auch irgendwie viele, glaube ich, humoristische Einlagen damals ganz lustig. Aber habe den seitdem, also seit 2013, eigentlich nicht mehr gesehen, obwohl ich weiß, dass er mir wirklich gut gefallen hat, was ich bei anderen Filmen jetzt irgendwie nicht immer so hatte, dass die wir in dem Buch besprochen haben. Jetzt sind wir natürlich bei unserem Podcast irgendwo an der Reihe, wo wir uns durch die Klassiker durcharbeiten und dann habe ich wieder rausgesucht und ich muss sagen, er hat mir jetzt auch beim Rewatch nochmal viel eröffnet und mir Perspektiven gezeigt, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Johannes, wie ist es dir ergangen mit diesem weiteren Film aus der französischen Provence?
Ja, aus der französischen Provence. Es ist ja immer, du hast ja schon eben angedeutet, wenn ein Filmvorschlag kommt, der schon öfter dann soziologisch diskutiert worden ist von dir, dann bin ich natürlich immer etwas vorsichtig, was mich da erwarten wird. Ja, aber in dem Fall ist es ja relativ nett, würde ich mal sagen, zu Beginn. Ne? Man wird einfach so in diese französische Familie da reingeworfen. Und ja, ich war ganz gespannt, vielleicht auch ein paar leckere Gerichte mitzukriegen, die dann jetzt so in dieser trüben Winterzeit tatsächlich mich wieder auf Frankreich und auf diese französische Küche einstimmen. Vor allem, wenn ich ja dann ins Saarland ziehe und noch näher an Frankreich wieder dran bin, wobei hier im Schwarzwald, ne, Klammer auf und Klammer zu, bin ich natürlich auch relativ nah an Frankreich, wenn man es so nimmt. Aber ja, immerhin ist man dann ruckzuck in Paris und von Paris ist man dann auch relativ schnell in der Provence. Von daher habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich liebe französische Filme. Eine Komödie im Mai vermutet man eigentlich auch immer irgendwie was Witziges, hat auch so schon einen gewissen Witz, aber es ist auch eher so eine Tragikkomödie in vielen Situationen, wie ich fand. Und ja, für alle die, würde ich jetzt mal sagen, die diesen Film eben noch nicht kennen, folgt die ja schon zitierte Zusammenfassung. Wir sind, wie wir ja schon gehört haben, auf einem idyllischen Weingut in Südfrankreich. Die Vögel zwitschern, der Wein ist gekühlt oder liegt auch noch im Keller. Das klingt doch fantastisch. Blöd ist nur daran, dass gerade die Matriarchin der Familie gestorben ist und in Paris die Studenten auf die Barrikaden gehen und wegen eines Generalstreiks nicht mal die Totengräber arbeiten. Ja, die Familie sitzt also fest, die natürlich zur Beerdigung gerufen wird und die da auf diesem Landgut zusammenkommen. Und was macht man da, wenn man so zusammensitzt und fest sitzt? Lars hat es eben schon so ein bisschen angedeutet. Man tut, was Familien eben am besten können. erstens ums Erbe zanken, zweitens alte Rechnungen begleichen und zwischendurch auch noch verdammt gut essen und trinken. Ja, und diese Handlung, wenn man diesen Film sieht, erstreckt sich über wenige Tage, die ja ganz unterschiedlich gestaltet sind, aber es wird immer gegessen. Und ganz wichtig ist auch, in diesen Tagen, in denen die zusammen sind, ist in diesen Tagen, in denen diese bunte Truppe tatsächlich, weil es sind alte bürgerliche, junge Idealisten und dann auch so ein paar pragmatische Genussmenschen, die einfach nur gern genießen und essen und leben, aufeinander prallen. Und da ist es auch so, während im Radio die Nachrichten von der Revolution laufen, was in Paris passiert, findet eben auf diesem Landgut eine ganz eigene, viel menschlichere Revolution statt, wenn man das mal so zusammenfasst. Es wird gestritten, geliebt, getrunken und am Ende dann sogar vor den vermeintlichen Kommunisten in den Wald geflüchtet. Natürlich, ganz wichtig hier, mit ausreichend Proviant. Das zeichnet vielleicht auch so französische Familien aus, dass da immer genügend Proviant mit dabei ist. Also man könnte auch sagen, kurz zusammengefasst, hätte ich gar nicht so viel erzählen müssen, ist es eine Art Big Brother für die französische Bourgeoisie, nur eben mit besserem Essen und deutlich mehr Stil. Bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen.
Sehr schön. Toll zusammengefasst, Johannes. Ja, wir starten ja am Anfang mit einer Szene, die eigentlich ganz bodenständig wirkt. Nämlich wir sehen Milo, den Protagonisten, gespielt von Michel Piccoli, wie er da mit seinem Bienenstock zugange ist, mit einem Hausdiener, der im Laufe des Films wenig Sprechanteil hat, aber doch viel Arbeit vollbringen muss. Und das finde ich irgendwie schon eine interessante Aufstellung, dass eben gezeigt wird, da wird eigentlich ja vor Ort auch wirklich, wenn noch Lebensmittel produziert, offensichtlich, also wird zumindest Honig gemacht und gleichzeitig wird in der Küche gekocht. Da konnte ich mich selber gar nicht mehr so dran erinnern, dass da ja wieder auch geweint wird wegen Zwiebeln, muss ich direkt natürlich wieder an bittersüße Schokolade denken. Und genau, hier kocht die Mutter von Milo, einem ja willkommenen älteren Mann. Sie selber ist eben auch schon alt und ja, er sagt dann zu deinem Arbeiter, ich muss jetzt eigentlich nach Hause, ja, sonst schimpft sie wieder. Und er sagt dann, ja, fahr du mal, ich mache hier die Arbeit fertig. Also über das Essen wird eigentlich schon gezeigt, wo die ersten Glocken hängen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch der Punkt. Also A, haben wir es ja mit einer Familie zu tun, die so für unsere Gegenden nicht typisch sind. So, ne? Also wir haben es mit eigentlich zwei alleinstehenden Personen zu tun, mit einer Mutter und ihrem Sohn, die beide schon eben jenseits des eigentlich, er ist eigentlich auch schon fast Rentner, könnte man sagen, wenn man sich das so anschaut. Also irgendwie Ende 50, Anfang 60, Mitte 60. Seine eigenen Kinder sind aus dem Haus. Wir wissen nicht wirklich, was mit seiner Frau los ist. Die ist sozusagen auch nicht im Bilde. Und aber hat definitiv Kinder und Enkel bereits. Also das ist sozusagen für uns eine relativ untypische Familiensituation. Das kennen wir vielleicht noch von alleinerziehenden Müttern mit älteren Söhnen, die dann auch ausziehen irgendwann. Aber so von der Seite her eher untypisch. Auf der anderen Seite sieht man da auch schon sozusagen, wie sehr hier Essen verortet, ja. Und die Frage, wer zum Schluss konsumieren darf und wer sozusagen die Arbeit leisten muss, damit das Essen auf den Tisch kommt, das ist ja eine, die in dem Film, finde ich, sehr stark verhandelt wird. Und sie hat offensichtlich noch Dienstpersonal, sozusagen Küchenhilfe und eben diesen Diener. Die werden eben eigentlich nie zum Essen dazugeladen, aber die sind natürlich permanent beschäftigt, irgendwie Familie am Laufen zu halten, das Essen am Laufen zu halten. Also es heißt jetzt, dass der Diener sich um den Bienenstock kümmert oder dass dann später die Küchengehilfin sozusagen mitkocht und mit zubereitet, die Karotten putzt und so weiter.
Ja, ne, klar, ich habe tatsächlich gar nicht dran gedacht, aber Daniel, gut, dass du sagst, der bittersüße Schokolade, Zwiebeln und Wein und die Tränen, die dann alle dazu führen, dass es jedem schlecht wird. Aber hier ist ja tatsächlich das erste Gericht, was irgendwo auf dem Teller steht, wenn man jetzt auch sagt, eine Zubereitung. Sehr wahrscheinlich hat das tatsächlich noch diese Matriarchin, die Mutter, noch stärker gemacht als sogar diese Haushälterin oder Gehilfin, weil was stand plötzlich auf dem Tisch, als die Mutter tot war? Nur Nudeln. Sehr untypisch sogar dann für die Provence und für Frankreich. Es waren, glaube ich, Penne, wenn man das so erkennen konnte, aber sie sahen sehr trocken aus. Keine Soße. Also ich habe nichts weit und breit erkennen können. Weder vielleicht ein schönes Wildschweingulasch, was man in der Provence erwarten könnte oder ähnliches. Aber das hat mich dann doch gleich irgendwie, ja, trostlos. Nach dem Tod gab es als erstes mal ein trostloses kostenloses Essen. Ja, wenn wir da immer schauen, wie verhält sich da tatsächlich so. Und er konnte ja auch nichts essen. Also es war ja auch nicht schlimm, dass es trostlos war, aber er konnte ja auch nichts essen. Und es ist, das Spannende ist schon, ja, wie sind diese Beziehungen, weil dann kriegt man auch tatsächlich mit, er hat scheinbar irgendwie so eine Beziehung, so was Erotisches, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sie ist vielleicht mit ihm ein bisschen verbandelt, wenn es um Sex geht, die Hausgehilfin. Es kommt dann zum Tragen, weil sie sich dann küssen und sie sagt, nein, mit einer Leiche, mit einer Toten hier im Haus, das bringt ja Unglück. Und ja, jedenfalls ist er dann auch im ersten Moment ja dann auch ganz alleine, bevor dann so nach und nach ja auch später Stück für Stück diese ganze Familie eintrudelt, die er dann zusammenruft, dass die Oma oder die Mutter verstorben ist. Und ja, für mich war es so eindrücklich, weil vorher noch so Betriebsamkeit in der Küche war mit der Mutter, die dann gestorben ist. Schon auch ein bisschen tragisch, komisch, die Treppe hoch und dann auf diese Couch, wo Puppen saßen und dann plötzlich umgekippt und tot. Also hatte ich schon irgendwo zuerst mal so ein Moment des Slapsticks vor Augen, aber dann hat man dann noch gesehen, dampfende Pfannen und Töpfe, und eben dann fand ich so dieser abrupte Bruch, dass es da nichts Gescheites zu essen gab, ja, fand ich dann doch schon sehr, sehr interessant. Karges, trostloses Mal, das ja dann auch einfach diese Einsamkeit spiegelt, die plötzlich bei Milou herrscht, obwohl er ja nicht alleine ist, ne? Er hat da scheinbar ja diese Beziehung zu dieser Haushälterin, aber trotzdem ist er dann allein.
Auf jeden Fall, das, also finde ich schön, dass ihr das auch so gesehen habt, weil ich habe zuerst gedacht, ich würde das nicht richtig erkennen, was da auf dem Teller liegt, weil es war genau, wie du es gesagt hast, Johannes, also unglaublich trostlos aus. Und für mich war noch interessant in dieser Szene, dass er dann noch gesagt wird, sie müssen essen, ja, also ihre Mutter würde das auch wollen, also noch so im Jenseits heraus wirkt eigentlich diese Frau da in diese Szenerie rein. Und das Interessante ist ja, sie ist zwar verstorben, rein leiblich, aber sie wird ja bis zum Ende des Films einen Einfluss auf die Setting haben. Also ganz so einfach ist es eben dann, das sehen wir im Film ja auch nicht, dass einfach nur, weil er diese Person ablebt, dass dadurch irgendwie alles sich verändert, sondern da bleiben ja irgendwie Überbleibsel zurück. Aber das Essen erstmal, das ist auf jeden Fall so was ganz Materielles. Das kann sie nicht auf den Tisch zaubern, wenn sie nicht da ist. Es gibt dann tatsächlich einfach nur so ein, ja, trockene Nudeln mit einem Glas Wein dazu.
Ja, ein Glas Wein auf dem Weingut. Das ist ja das Mindeste. Das sieht man ja auch deutlich später, dass da einiges in Fässern lagert. Wenn es da nicht mal Wein gegeben hätte, wäre es ja schon sehr, sehr tragisch. Also ich fand natürlich, klar, da spielt ja im Jahre, was haben wir, 68, wenn ich es jetzt gerade richtig, ne, im Kopf habe. Und da ist es ja noch trotzdem so ländlich, dass die Toten da aufgebahrt werden. Ja, also wird sie ja auch aufgebahrt und jeder kommt. Also die Familie kommt ja sowieso, aber in späteren Szenen kommen ja auch Menschen aus dem Ort oder aus dem nahegelegenen Ort und erweisen dann die letzte Ehre und so. Also auch das ist ja schon ein besonderes Szenario, das man ja heutzutage auch nicht mehr kennt, dass tatsächlich eine Leiche aufgebahrt wird und man dann dort entsprechend dann zusammenkommt. Und das ist ja dann, als erstes kommt ja die Tochter von Milou mit ihren drei Kindern und ihrem Mann. Doch der Mann, der braust wieder direkt weg, der hat Besseres zu tun, der will da gar nicht stattfinden in dieser Familie und entfernt sich wieder. Und was macht die Tochter gleich? Ja, die guckt natürlich einerseits, ne, was können wir hier jetzt zum Essen machen oder was gibt's zu essen? Die stürzt sich gleich da in die Rolle ihrer Oma hinein und sorgt dafür, dass wieder gekocht wird oder dass irgendwie was gemacht wird. Und es geht auch schon erst in den ersten Ansätzen darum, wer kriegt etwas, ne? Wie werden diese Fälle von diesem Bären, der jetzt aufgebahrt, dass man so spricht, in der Bibliothek oder im, ich weiß gar nicht wo, liegt, dann verteilt werden diese Fälle. Und das fängt natürlich da schon so ein bisschen an, weil sie denkt, okay, gut, ich erbe ja eigentlich nichts direkt, sondern über meinen Vater. Aber trotzdem muss ich ja gucken, dass ich auch meine Schäfchen ins Trockene bringe. Ja, und sie, wie gesagt, sie stürzt sich da gleich in die Küche und ins Geschehen und versucht dann da wieder zu wirken, weil die Zeichen stehen natürlich auf viel Verwandtschaft, die da nach und nach dann eintrudelt.
Ja, aber sie wirkt auf jeden Fall auf eine ganz andere Art und Weise. Also vielleicht kannst du, Lars, auch nochmal was dazu sagen. Also es kommt ja da eine ganz andere Form der Rationalität oder andere Kultur zurück ins Haus. Also dass jemand jemand aus dem Haus weggegangen in die Stadt und kommt jetzt wieder und sie kann sich zwar einfügen, aber doch, es ruckelt schon, oder?
Es ruckelt, also das ist natürlich auch ein Teil dieser, glaube ich, der zugrunde liegenden Geschichte ist sozusagen die Frage der Modernisierung dieser ländlichen Gegenden, der Familienverhältnisse, ja. Also wir haben ein aufsteigendes, also ich würde mal sagen, also so wie ich das lese, wäre das auch nicht traditionelles Bürgertum, sondern das ist verarmte Landadel, wenn man das sich vermutlich genauer anschaut. Und die Töchter und Söhne sind dann in die Stadt gegangen, um eine Ausbildung zu oder halt ein Studium zu machen und dann sozusagen erfolgreich zu sein. Und jetzt kommt sie wieder und sie muss sich sozusagen in diese Rollen ein Stück weit einfügen, aber sie macht das auf eben nicht auf dieselbe, wie soll man sagen, bodenständige Art, wie das die Großmutter noch war sozusagen, sondern sie ist dann eben auch, sie ist adrett gekleidet, sie hat einen modischen Haarschnitt, sie trägt Schmuck, sie legt das auch nicht ab, wenn sie in der Küche arbeitet. Also finde ich, gibt es eine schöne Szene, wo das Dienstmädchen in der Küche dort sozusagen mit ihr zusammen in der Küche gemeinsam das Essen vorbereitet und wie unterschiedlich sie sozusagen mit dem Material umgehen, wie sie sich unterschiedlich präsentieren. Da werden auch zwei Formen von Weiblichkeit, sozusagen ländliche, vormoderne Weiblichkeit ein Stück weit mit einer städtischen, urbanen Weiblichkeit kontrastiert auch auf eine gewisse Art und Weise. Und die Frage ist natürlich, welche Rollen sollen da jetzt eigentlich erfüllt werden und in welchem, ne, zukünftig, zumal man ja so ein bisschen auch das Gefühl hat, diese Tochter muss jetzt auch ein Stück weit für ihren Vater sorgen. Ja, also sozusagen die Mutter ihres Vaters ersetzen. Und das führt ja dann doch auch ein bisschen zu Reibereien oder nicht Reibereien, aber Spannungen, sagen wir mal, in der Folge.
Ja, und sie ist ja auch jemand, der an sich ja auch ganz stark irgendwie, also eine Zweckrationalität mitbringt. Also sie ist ganz stark auch immer auf den Besitz fokussiert und wertet auch schon alle Sachen so durch. Ja, also was ist wie viel wert, auch vom Geschirr und wie teilt man das auf? Und ich will nicht sagen, sie ist gierig, aber sie ist eben so, dass sie alles so einordnet. Und zwar nicht mehr irgendwie nach traditionellen Mustern, sondern sie ist eigentlich schon so die moderne Hausfrau. Ja, und zwar schon mit der Perspektive, in der Küche ist sie eigentlich nicht mehr so richtig zu Hause. Also sie hat auch überhaupt nicht irgendwie so ein Lustempfinden, sondern sie macht es, um die Kinder zu versorgen. Wirkt nicht so, als würde sie sich in der Küche noch heimisch fühlen. Aber sie wird natürlich da irgendwie rein verortet, qua der Rollenzuschreibung zu der Zeit. Und sie hat das Essen für die Kinder gekocht und dann pustet sie mit so einer Spritze Insektenmittel über das Essen drüber, so und jagt da irgendwie so irgendwelche Fruchtfliegen vermutlich. Also ob das kontaminiert ist, ihr egal. Hauptsache ist da eines ordentlich. Und das ist eben so ein ganz interessanter Schwellentypus von das ist Weiblichkeit genannt, oder von Frau, der in der Küche nicht mehr zu Hause ist, so, aber noch da sein muss, aber schon darüber hinausgeht. So ein Bindeglied darstellt zwischen alter Tradition, diesem Landadel, der da verarmt ist, und ja, urbanem Milieu, das eigentlich das ja auch schon wieder an Dienstboten auslagern möchte. Ja, also sie muss dann noch mit dieser Dienstmagd zusammenarbeiten. Und es kommt natürlich auch zur Vergemeinschaftung zwischen den Frauen an manchen Stellen in dem Film. Auch ganz schön, finde ich, wenn da so intim über die Pille oder was gesprochen wird. Ja, also dann ist das auch wieder so ein schöner intimer Raum, wo man eben so Gespräche führen kann, wenn man was macht, aber eigentlich ist sie nicht mehr Köchin, sondern sie ist eben jemand, der, das sagt sie auch, sie organisiert das alles.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also ich meine, klar, sie ist in einer Rolle, ist ja wahrscheinlich aufgewachsen, in eine, keine Ahnung, wie, ne, wir wissen auch nicht, was so mit der Ehefrau passiert ist von Milou. Wenn er noch dort lebt, ist also auch die Tochter dort groß geworden, ist sie also in diesem ländlichen Idyll bis zu einem gewissen Grad aufgewachsen, hätte ja eigentlich auch den örtlichen Notar und Anwalt heiraten sollen, wie man ja auch später merkt, aber sie ist da ausgebrochen, aber sie ist trotzdem noch verhaftet in diesen alten Strukturen, wie ich so teilweise finde, auch wenn sie nach außen hin eben schon diese Modernität mitbringt, ja, und ob sie glücklich ist in ihrer Ehe, ne, schicker Zitrön, drei Kinder, Bilderbuch, sehr wahrscheinlich, alles wunderbar, aber ist sie da glücklich, das weiß ich nicht, und ich habe so den Eindruck, auch wenn, ja, wenn man anfänglich denkt, sie ist da so ein Fremdkörper in dieser Küche, finde ich, geht sie da schon nachher sehr routiniert und gut mit um. Und das, was er auf den Tisch kommt, hat sie ja größtenteils, klar, mit Unterstützung der Gehilfin, der Haushaltshilfe gemacht. Aber es ist ja auch kein leichtes Essen, sage ich jetzt mal so, was da als nächstes auf den Tisch kommt, wenn die ganze Familie Stück für Stück da angereist ist, das erste große Mittagessen. Das sind ja schon auch so mehrere Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt alltäglich sind, die es dann da so gibt. Dieses Fleisch und die Markknochen, die da serviert werden. Und auch der Tisch ist ja sehr schön und entsprechend passend der Szenerie irgendwie auch gedeckt. Es ist ja das Silberbesteck, über das natürlich da auch diskutiert wird und gestritten wird. Und sie findet sich da schon in irgendeiner Rolle ab, wäre aber gerne noch in einer anderen Rolle, ne? Weil letzten Endes weiß sie ja ganz genau, eigentlich steht ihr gar nichts zu, was jetzt so diese typischen Dinge sind, die dann für Frauen in der Erbfolge damals ja angestanden sind, wie Schmuck. Und deswegen ist sie auch unterwegs, als noch sonst keiner im Haus ist. Ihre Cousine, die taucht dann irgendwann ja auf, die mit ihrer lesbischen Partnerin dann da entsprechend ankommt. Und da hat sie vorher schon entsprechend sich in der Schmuckschatulle der Großmutter bedient, ne? Und ja, das ist einerseits ist sie da so verhaftet in diesen alten Dingen, aber auch in der Modernität, aber kann auch bestimmte Dinge einfach nicht lassen. Ich würde vielleicht sagen, sie ist so, wenn man jetzt eine Langspielplatte, eine CD als Übergangsmedium zum MP3 nehmen würde, hätte ich gesagt, sie ist die CD, ja, also den hin zur Revolution. Aber wenn man dann auch den Gesprächen folgt, was sie dann so erzählt, da ist sie ja eigentlich immer noch, obwohl sie diese Modernität gewissermaßen ausstrahlt, ist sie trotzdem noch innen sehr altertümlich, was so manche Dinge angeht. Und deswegen, ja, ist es für sie auch, man sieht das ja auch im Verlauf des Filmes, macht sie ja auch eine Wandlung durch, wie ich finde. Und ja, vielleicht ist das tatsächlich auch so der Anfang mit diesem doch sehr wuchtigen und schweren Gericht, dass das serviert wird, als alle dann am Tisch zusammenkommen.
Genau, also sie ist eine von verschiedenen Frauentypen, die man, finde ich, auch beim Essen identifizieren kann. Sie ist die personifizierte Selbstkontrolle, auch was, sie isst ja also ein bisschen Kekse, nascht sie einmal so ein ganz klein bisschen, während ihr ehemaliger Liebhaber da in die Küche kommt, der sagt dann gleich, na, der verdient bloß nicht den Appetit, wenn deine Großmutter tot ist, und dann sagt sie gleich, ich esse ja auch gar nichts, obwohl sie auch wirklich nichts gegessen hat. Und genau, sie schafft es aber tatsächlich, da hast du recht, Johannes, auf jeden Fall, sie ist opulente Maler dann hinzubekommen oder mehrmals opulente Male. Stand ja auch ordentlich was auf dem Tisch, muss ich auch sagen. Da lief einem dann schon das Wasser im Mund zusammen. Finde ich auch interessant, den Kontrast. Also wenn man alleine ist, dann gibt es irgendwie nur Nudeln mit Wein, ohne alles. Und sobald man da zusammenkommt, dann gibt es ein opulentes Essen, ja, an dem noch alle teilnehmen.
Ja, also es ist ja dann auch, je sozusagen komplexer das Sozialgefüge ist, das dann da aufgefahren wird, dass, also sozusagen je mehr Menschen da auftauchen und auch dann, wenn sie später rausziehen und das große Picknick veranstalten, das Essen hat ja auch eine symbolische Funktion. Also das ist ja nicht einfach nur Nahrungsmittel zur Aufrechterhaltung sozusagen der biologischen Arbeitskraft oder so, der körperlichen Arbeitskraft oder dass der Organismus halt läuft so, ne? Sondern es zeigt ja auch an, dass man wer ist und dass das Essen hier auch für andere gemacht ist und damit auch sozusagen ein Geschenk ist, ein Angebot ist, etwas, das sozusagen der Familie gegeben wird hier. Das wird natürlich auch, das lässt sich schlecht kommunizieren, wenn das nur Reisbrei oder trockene Nudeln sind. Also da ist dann auch sozusagen der Gabentausch, der da mitläuft, der wäre einfach unvollständig.
Das vor allem ja auch in der schwierigen Situation, ne? Generalstreik, man kriegt nichts quasi. Da wird ja auch noch drüber diskutiert, was hast du denn da für komische Karotten besorgt? Und dann hört man ja, was weiß ich, wie viel Zentner Kartoffeln sich irgendjemand im Dorf eingekellert hat zur Sicherheit. Also da merkt man schon, dass auch selbst auf dem Land plötzlich, wobei das ja so weit weg ist, ja, wenn man mal sieht, Paris ist so weit weg und dann plötzlich auf dem Land auch schon diese Ängste entstehen, oh Gottes Willen, was kommt da auf uns zu, ne? Diese ganze Veränderung. Und ich finde, natürlich kann man auch sagen, dieser so ein Kontrast von, wie du es gesagt hast, Daniel, einsame Nudeln auf dem Teller, so das Minimum an Trost, könnte man ja auch sagen, ich pick da so ein bisschen und ja, und dann eben dieses ja extrem schwere, deftige Essen, das da kommt. Und das Zusammenkommen, wie du es auch, Lars, beschrieben hast, der Familie und natürlich auch, man spürt ja, dass da was drüber schwebt über diesem Ganzen. Ne? Es wird zwar fröhlich diskutiert, der Bruder, Korrespondent der Le Monde in London, erzählt natürlich hier was, es ist natürlich auch ein bisschen gezwungen, es geht da um Politik, die alte Schule im Endeffekt, der Gaullismus ist da in der Diskussion und da spricht man so, aber man spürt, dass eigentlich, und das kommt ja dann auch am Ende des Mahls, des Essens schon raus, es geht darum, letzten Endes, wer kriegt was von diesem Erbe ab, ja? Und da wird ja schon diskutiert, wie teilen wir uns das auf und wie gehen wir da vor und. Und es ist halt, wie ich finde, merkt man dann auch, das Essen ist ja dann auch plötzlich irgendwie vorbei. Also man kann auch sagen, okay, wenn keine gute Atmosphäre am Tisch herrscht, dann schmeckt auch einfach das Top-Essen, was da auf dem Tisch ist, nicht. Und das ist im Endeffekt schon ja irgendwie sehr, sehr schade, weil es ist irrsinnig viel aufgefahren worden. Es ist stilvoll gedeckt, man hat alles schön rausgeputzt und dann ist der Familienstreit da. Und das Essen ist eigentlich zur Nebensache geworden, was so als verbindendes Ritual, du hast es ja auch so beschrieben, dass einfach da was Tolles ist in der Gemeinschaft.
Und was es auch rettet allerdings, ne? Also die Leute würden nicht zusammenkommen, oder sie würden sehr schnell wieder auch gehen, wenn es dann kein Essen gäbe in so einer Situation. Also es hat eben genau diese vergemeinschaftende Funktion, kann man hier sagen. Es bringt die Familie zusammen, es hält sie zusammen. Es ist vielleicht auch eine Art von Schadensersatz für all den, wenn wir schon irgendwie hier sozusagen unschöne Sachen verhandeln müssen und über so banale Sachen wie Geld und wer erbt was und so weiter, wenn das zum Schluss natürlich auch irgendwie eine Rolle spielt, dann das ist natürlich schwierig für Familien, obwohl sie ja ökonomische Einheiten sind, sich auf ökonomische Einheiten selber zu reduzieren im Selbstverständnis ist schier unmöglich. Und deswegen machen wir auch diese ganze Gefühls- und Essens- und Ritualklamotte, die da ja mitläuft. Ja, die kaschiert ja auch ein bisschen die ökonomischen Zusammenhänge und die Abhängigkeiten und die Leistungen, die wir voneinander sozusagen in Familien empfangen.
Für mich war das Essen auch gerade das erste gemeinsame Mittagessen aus genusssoziologischer Perspektive, wie wir unseren Podcast hier betreiben, eigentlich finde ich sehr ernüchternd, fast schon eine Enttäuschung. Also ich dachte, das ist so ein tolles Essen, so mir lief wirklich an vielen Punkten das Wasser im Mund zusammen und sie haben das Essen eigentlich überhaupt nicht gewürdigt, sondern es war halt so das Ritual, das man so pflegen muss. Und für mich war es vielleicht auch etwas, wo ich sage, dass es erinnert mich daran, es kommt aus der Vergangenheit, wo dieser Landadel natürlich so bestimmte Esskultur und Kochkunst entwickelt hat. Aber jetzt hier in dieser sehr rational bürgerlichen Situation, wo es um Verteilungsfragen geht, da wird das irgendwie nicht mehr gewertschätzt. Das ist irgendwie die Basis, die da ist. Und vielleicht hilft es tatsächlich noch, dass es nicht komplett eskaliert, weil alle so ein bisschen gesättigt sind und so ein bisschen Genuss haben. Aber es spielt eigentlich keine richtige Rolle. So wird es nicht erhalten werden. Und also in so einem Verteilungskampf kann man sich nicht auf die Genüsse einlassen. Auch wenn die irgendwie lange tradiert worden sind, aus der Tradition kommen, das würde sich so nicht dauerhaft fortpflanzen. Und interessant ist ja, dass dann aber noch eine dritte Frauenperson auftaucht, nämlich die Frau von dem Le Mans-Reporter. Das ist ja, würde ich sagen, die moderne urbane Frau. Ja, also die steht nicht mehr unter diesem Rationalitätsdruck, unter dieser krassen Selbstkontrolle, sondern die genießt, ja, die führt ja auch erstmal gleich die ältere Tochter ein, wie man Martini 3 mixt, ja, also weißt du, wie man das macht? Nee, weißt du nicht? Okay, komm, ich zeig dir das mal. Finde ich auch ein interessantes Ritual, so um zu zeigen, so diese Tochter steht schon an der Schwelle zum Erwachsenwerden, also wenn das auch zwei jüngere Kinder sind, denen würde sie das nicht zeigen, aber die hier ist schon, das wird ja auch in Bezug auf ihr Aussehen manchmal so thematisiert, die ist so gerade an der Schwelle, ja, also jetzt zur Frau zu werden. Das Mixen eines alkoholischen Getränks ist so ein erster Schritt in die Richtung. Aber das zeigt eben diese moderne Frau hier. Und sie isst ja auch aus Lust. Also da sagt auch Milo dann an einer Stelle, eine Frau, die isst was Schönes. Ja, weil sie kann wie sich auf diesen Genuss einlassen. Sie ist zwar auch völlig, wenn ich das richtig verstanden habe, in deiner Theorie von Lars, völlig unproduktiv. Also ich glaube, sie kocht ja auch nicht. Aber sie kann irgendwie so konsumieren. Ne? Also sie, oder sie kann das irgendwie genießen, was so an Ressourcen da ist, ohne die zu reproduzieren oder zu erhalten.
Ich denke, das ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die essen, was gekocht hat.
So ging es mir mal jahrelang bei Lars. Da kam ich auch und habe gegessen.
Ja, also das ist ja wirklich so eine Lebefrau. Ne? Da merkt man ja auch irgendwo, der ist ja sehr intellektuell hier, der Journalist. Aber sie, wie sie jetzt da zusammengefunden haben, auf welcher Ebene, ist mir manchmal da auch so schleierhaft, weil jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg hier geht. Ne? Vielleicht ist das auch schon die moderne Art einer Ehe und Beziehung. Ne? Also das kann ja auch sehr gut sein. Sie genießt und Der Milou hat ja auch ein Auge auf sie geworfen, direkt von Anfang an. Das hat man ja schon gemerkt. Und es ist aber auch das, was du gesagt hast, Daniel, diese Sinnlichkeit beim Essen. Und mir persönlich geht's auch so, muss ich ehrlich sagen, ich finde es auch gut, wenn meine Partnerin isst und nicht irgendwie lustlos in einem Salat stochert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mit so einer Person nicht zusammen sein, weil ich jemand bin, der leidenschaftlich gerne kocht und aber auch isst und genießt. Und klar, wenn Fasten, dann Fasten und wenn Feiern, dann Feiern. Ja? Das spricht ja nichts dagegen. Aber der Punkt ist halt, wenn jemand keine Leidenschaft oder keinen Genuss, keinen Spaß am Essen mit sich bringt, das ist für mich schon irgendwo so ein K.O.-Kriterium, weil es halt für mich doch was Wichtiges einfach ist, ja. Und sei es auch nur das gute selbstgebackene oder nicht mal selbstgebackene, sondern ein schönes Sauerteigbrot, frisch aufgeschnitten, gute Butter drauf, ein bisschen Schnittlauch und da herrlich reinbeißen. Sowas liebe ich. Und wenn dann jemand, oh Gottes Willen, hier kein dies, kein das, dann wird es schon schwierig. Für mich persönlich. Also das ist so. Und da merkt man halt hier bei diesem Lebemann, bei Milou, ich wollte schon immer Filou sagen, hat auch so ein bisschen was von einem Filou, der liebe Milou. der liebe Milou, merkt man halt, dass er so ein Lebemann ist und der einfach das Leben genießt, der da irgendwie auf diesem Weingut gefangen ist, aber trotzdem, ja, die Zeit einfach genießt mit all dem, was die Natur so hergibt. Das sieht man ja dann auch in der Vorbereitung quasi aufs nächste Essen, dass er einfach so ein Naturbursche ist und da so halb nackt in einen Weiher oder in einen Fluss reingeht, ich habe zuerst gedacht, was will er denn da? Was macht er denn da? Und als er dann mit Krebsen an seinen Fingern rauskam, weil sie menschliches Fleisch lieben, dann habe ich so gedacht, aha, sehr interessant. Also er opfert sich auf, damit er da hier Krebse aus dem Teich gefischt hat. Da merkt man halt, er weiß schon, was gut ist, was lecker ist und was einfach auch ja für Leib und Seele gut ist. Er hat ja nur am Anfang eigentlich diese traurige Sekunde oder Minute oder vielleicht Nacht, ja. Aber sonst ist er immer ein sehr lebensfroher, lebensbejahender Mensch, trotz all dem, was da irgendwie um ihm rum passiert. Er kriegt ja auch mit, dass dann die Erbstreitigkeiten anfangen und dass seine Tochter da vielleicht auch schon ein bisschen vorher unterwegs ist und das eine oder andere einsammelt. Aber er hat da irgendwie so eine Positivität und lebt halt einfach. Er bekleckert sich ja auch als Einziger am Tisch beim Essen. Ne? Also das sind ja auch alles solche Dinge, die ihn da auch einfach so zeichnen. Für ihn ist ja wichtig, dass hört man ja da auch raus, also er will ja eigentlich dort bleiben, es soll nicht verkauft werden, weil das sein Reich ist, sein Lebensmittelpunkt, ja, sein Leben, wo er einfach tatsächlich so diese Selbstversorgung, diese Unabhängigkeit von anderen tatsächlich da einfach angehen kann.
Ich denke auch, dass das der Punkt ist. Also ich glaube nicht, dass er Gefangener dieses Hauses ist, sondern er ist das Haus, er ist der Boden, er ist dieses Territorium. Er verkörpert das und das ist ja auch der Grundkonflikt, dass er hier bleiben möchte und die Familie eigentlich schaut, können wir das überhaupt finanzieren? Wer sorgt sich denn um dich und so weiter, wenn Mutter nicht mehr da ist? Und er aber eigentlich ja sozusagen dieses Stück Land verkörpert. Ja, letztlich ist er diese Krebse. Er ist dieser Fluss. Er ist sozusagen der Bienenstock und der Kirschbaum und so weiter, an dem die Kirschen gepflückt werden. Der ist so untrennbar mit diesem Land verbunden oder mit diesem Haus verbunden. Und das macht ihn, glaube ich, eben, und das ist so die Kontrastfolie auch, glaube ich, vor dem diese anderen Figuren halt auch erzählt werden. Ja, die sind alle Genuss. Der Großteil ist zumindest genussfähig, aber sie haben alle irgendwie ein anderes Verhältnis zu diesem Haus. Sie haben ein anderes und zum Essen und ein anderes Verhältnis zu sozusagen zu dem, was das Essen mit der Familie macht. Und das heißt nicht, dass die sozusagen davon abgekoppelt sind, aber sie stehen in der Spannung dazu.
Loos halt so eine ambivalente Person. Ich sehe das auch so, wie du das beschrieben habt, dass er ist ja in der Produktion, in der Lebensproduktion ist er auf jeden Fall noch mit eingebunden. Also auch bei den Bienen ist er dabei. Er kann die Krebse fangen und regt sich am Ende des Films ja ganz furchtbar auf, als er nach der Fluss vergiftet wird von einem der Industriellen und dann da das ganze Ökosystem tot ist. Auf der anderen Seite sehe ich ihn aber auch als jemand, der natürlich eigentlich von den Ressourcen lebt, die ihm da ins Nest gelegt worden sind. Also er ist schon so eine Form der Pilot, er ist so ein bisschen faule, also auch gemütliche, beharrende. Ja, also er ist wirklich eigentlich sehr strukturkonservativ, weil er nicht rauskommt und auch nicht sich anders vorstellen kann. Und zeigt dieser Film eben auch diese Ordnung, die sich überlebt. Ja. Auch weil diejenigen, die am Ende dieser Kette der Familie sitzen, nicht in der Lage sind, das zu erhalten. Den Lebensstil, den sie pflegen mit dem üppigen Mahl, den können sie von Bienen und Flusskrebsen dann, glaube ich, auch doch nicht halten. Ein anderes Level von Naturburschenhaftigkeit, die man da ins Auge fassen müsste.
Der ist ja doch auch Herrschaft.
Ja, genau.
Also würde ich jetzt Soziologe sagen, er verkörpert Herrschaft an dem Moment so, ne?
Ja, das sieht man auch im Essen, also wer sitzt mit am Tisch, ne? Also, dass am Anfang sitzt, also die beiden Dienstboten sitzen ja nicht mit am Tisch an diesem tollen Mittagsmahl, so. Und die Dienstmagd da, also die, seine geliebte Angestellte, die darf ja dann die Schürze erst ablegen und mit partizipieren in Essgemeinschaften, als dann klar ist, sie erbt ein Viertel des Vermögens. Sie ist zwar nicht Familie, aber sie ist jetzt Teil der bürgerlichen Gesellschaft, ja. Das ist auch nochmal so ein Unterschied. Aber da kommt sie so dazu, ja. Darf sie dazu stoßen.
Ja, dazustoßen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Es kommt ja auch nochmal ein weiterer Protagonist dazu. Der Sohn des Journalisten kommt ja doch noch aus Paris, der da studiert, mit einem Tomatenlasterfahrer. Weil das ist ja auch ganz spannend, die Tomaten aus Spanien. Der Großmarkt in Paris hat zu. Also was macht er? Er fährt halt mit seinen Tomaten weiter und nimmt diesen Sohn mit, der ja schon auch revolutionär ist im Endeffekt. Ne? Da prallen nämlich dann auch plötzlich die Generationen so aufeinander und Diskussionen werden doch auch etwas politischer und auch etwas schärfer, unabhängig davon, dass man sich ja da schon auch so geeinigt hat, wie was aufgeteilt wird, weil dann auch verlesen worden ist, wer was erbt und so weiter und so fort. Aber man spürt, dass da plötzlich halt auch eine Veränderung Eintritt, ja, in der Gruppe, seit der dann da ist, ja. Die Diskussionen sind jetzt nicht mehr so von gestern, sondern sie gehen eher in Richtung des Morgens, ne. Was ist mit der Revolution? Was wird sich verändern? Was wird das auch für uns bedeuten und für jeden Einzelnen? Ich denke, da macht sich jeder so seine Gedanken. Klar, verhaftet bleibt da jeder so, ne, in seinen Punkten. Und da fällt mir auch immer noch mal so ein, Milou, ja, der will einfach scheinbar so, dass alles da bleibt. Deswegen sagt er ja auch so seiner Tochter, denk bitte dran, ne, mit Essig, diese Krebse, denk an diesen Essig, der da reingehört und so. Also der will einfach alles so haben und so lassen, wie es halt ist, weil er so gewohnt ist, ja, weil er es liebt, weil er es mag, weil er vielleicht auch gar nicht anders kann und möchte. Und da spürt man halt einfach, dass sich da so Stück für Stück auch irgendwie was verändert. Also, ne, da wird ja auch plötzlich dann, diese Krebse werden ja mit den Fingern gegessen. Also es wird ja auch dann plötzlich ganz anders gegessen, als man das vorher noch so steif mit Messer und Gabel. Klar, da wurde vielleicht auch schon mal der Markknochen ein bisschen ausgeschlürft, aber eher ausgekratzt. Und hier wird wirklich deftig, heftig, zack, 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 die Krebse auseinandergerissen und mit den Fingern einfach dann auch gegessen. Und da spürt man auch, dass da so, ja, sich irgendwo was verschiebt, weil vielleicht auch der ein oder andere denkt, puh, keine Ahnung, wie es weitergeht, was jetzt hier passiert, die Revolution, hat auch keiner dran gedacht und plötzlich war sie da und was wird mit uns passieren? Also was machen wir? Wir genießen irgendwie das Leben mit so einem schönen Essen aus der Vergangenheit, wenn man das so nimmt, weil es ja nach dem Rezept der Mutter, der Großmutter gemacht worden ist und dann in der Gemeinde Gemeinschaft, trotz dass man da verschiedene Positionen hat, isst man aber gemeinschaftlich hier zack, zack, zack die Krebse, während man fleißig diskutiert. Also das ist auch ein Unterschied zu dem ersten Essen, wo diskutiert wird, wo man dann aber das Essen einfach stehen lässt, ne, weil einfach da so irgendwo was drüber schwebt. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass jetzt schon klarer ist, wie die Verhältnisse nachher beim Erbe sind. Wer weiß, ne?
Das Krebsessen ist auf jeden Fall so ein bisschen sowas Archaisches. Genau, das Essen, also finde ich, also gut gesagt, auch, dass man dann mit den Fingern das so poolt, es wird auch mehr geschwatzt und, oder man hat eben nicht mal eine Hummerzange oder sowas dabei, sondern man kann es ja wirklich mit den Händen so aufbrechen und so rausholen. Also es ist auch nicht so ein großes Distinktions-, Unterscheidungspotenzial. Und dieses besondere Produkt, nämlich Tomaten, was ich auch in diesem Film toll eingebettet finde. Und die Tomaten sind auch so exemplarisch dafür, also als rotes Produkt, zum einen so als, als Zeichen mit der roten Farbe für die Revolution. So, es ist eben doch das Produkt, das dazu passt. Und dann sind Tomaten ja auch, sie sind ja dann auch nicht nur irgendwie in Bezug auf ihren Gemeingut kommunistisch auf einmal, sondern was ja für dieses Milieu fast noch wichtiger ist, dass es jetzt in Richtung freie Liebe geht. Also, dass sie endlich also ihre Sexualität aufbrechen können, ja. Aber dann ist es ja Tomaten eben auch als Paradiesäpfel oder als Liebesäpfel, wie sie heißen, ja. Und dass er dann dieser Tracker ja dann auch relativ schnell sich da einfügt und auch irgendwie hier den Kommunismus mitlebt, die Revolution, und die dann alle verschenkt. Also die Tomaten werden rausgegeben und er sagt ja, nimm dir und tauscht dann noch so ein bisschen ein. Aber er ist wirklich jemand, der sowas zu erteilen hat und das auch wirklich sehr großherzig macht. Ja, obwohl er eben nicht irgendwie so verkopft ist wie der Student aus der Stadt, ist er jemand, der sich auf dieses Experiment relativ schnell einlässt und eben dieses ganz besondere Lebensmittel im Tomaten dann mitgebracht hat. Und das, finde ich, das fügt sich als Symbol Produkt auch in diese kulinarische Szenerie des Films ganz gut ein.
Auf alle Fälle diese Tomatenszene mit dem Verteilen, aber auch, dass dann plötzlich halt mit dieser ganzen Fülle irgendwas in der Küche gezaubert wird, sei es gefüllte Tomaten oder sei es irgendwelche Quiches, die dann belegt werden mit Tomaten. Also da passiert ja auch plötzlich was. Und es ist tatsächlich auch so, diese zunehmende Erotik, die da so eine Steigerung langsam in so eine Steigerung kommt, so muss ich sagen. Sobald er den Raum betritt, an diesem Abend mit dem LKW, wo er dann schon sagt, oh, eine hübsche Dame, oh, noch eine zweite schöne Dame, oh, eine dritte, ah, oh, da fühle ich mich ja wunderbar. Und ne, und wird ja auch so Stück für Stück dann in diesen nächsten Tagen weitergeführt, wo man dann eben, wie du es gerade so schön gesagt hast, so ja, kommunenmäßig, Swingerclub-mäßig, so leichte Tendenzen spürbar sind, die da im Raum vibrieren, aber es doch nicht so 100% irgendwie dazu kommt. Wobei, ja klar, Pärchen wechselt dich, die Freundin, also diese lesbische Beziehung driftet ja auseinander und sie schließt sich ja da auch dann dem Sohn, dem Studenten, also der Sohn des Journalisten, dem Studenten an und sie bandeln da an und plötzlich ist dann eben die Cousine da wieder alleine. Und was sich auch verändert, ist eben das Essen, ja. Man macht hier so plötzlich richtig Ländliches, ja. Traditionelles, würde ich vielleicht auch sagen, was für die Provence so traditionell ist. Es wird geknetet, es wird da diese Quiches gemacht, wie gesagt, Tomaten gefüllt und überbacken und. Und man schafft alles raus, um draußen ein Picknick zu machen, wo dann auch die Haushälterin, die ja dann mittlerweile zum Clan gehört, ne, wenn man das so nimmt, dann auch ja mit dabei ist. Und man da hier einfach dann draußen das Leben, die Landpartie, ne, die gepflegte Landpartie einfach genießt und zeigt, was man da hat, wie man es auch früher ja gemacht hat, ne, man ist ja dann auch rausgegangen, die vornehmen Herren sind ja auch rausgegangen, haben eine Picknickdecke aufgeschlagen und haben dort dann mit dem Schirmchen oder so gesessen. Hier ist es etwas ländlicher, man sitzt unter einem Baum, nichtsdestotrotz muss ja dann auch immer noch mal Wein rangeschafft werden und, oder eben auch dieser Spaziergang über die Ländereien, wo dann fabuliert wird, wie schön das Arbeiter, wie schön eigentlich diese Revolution ist, dass jeder gleich wird und so weiter und so fort, ne, so ungefähr. Aber man merkt halt, es liegt schon wieder was mehr in der Luft, ne, es wird geflirtet, es könnte fast Frühling sein, so wie manche sich da benehmen. Und dieses Bürgerliche, dieses Aristokratische, dieser Landadel, das lockert sich immer mehr, ja. Milou, der ist ja sowieso schon etwas locker von Anfang an, obwohl er halt irgendwie da so dieses ja verarmte Landadel mit sich zieht und so wahrscheinlich auch so ein bisschen danach riecht. Aber das Ganze lockert sich und verändert sich halt auch, weil die vermeintliche Revolution ja auch immer ein Stückchen weiter näher rückt.
Ja, es lockert sich so ein bisschen, aber es ist natürlich so eine langsame Transformation von alten Werten oder so ein Ausprobieren. Ja, also sie haben ja das Gefühl, irgendwie die Welt verändert sich, obwohl sie davon nichts mitbekommen. Also alles, was sie eigentlich mitbekommen, ist die Radioansagen, die Radiobeiträge. Einmal ziehen da so ein paar Gymnasiasten durch die Gegend, die der örtliche Pfarrer angestiftet hat, das Gymnasium umzubenennen in Che Guevara-Gymnasium. Aber also das ist eigentlich auch schon, das ist gar keine richtige Revolution, das sind Buben, die da eine Fahne schwenken. Ansonsten, also ist das für die eigentlich nur Radio-Setting, die Revolution. Und dass die Totengräber nicht arbeiten. Sobald die aktiv werden, beerdigen die nicht nur die Revolution, sondern eben auch dann die Großmutter. Das nicht kritisieren, das ist halt eine bürgerliche Form des Ausbruchs, ja, ein Ausbruch in die Natur. Aber die Natur ist ja eigentlich da Kulisse, ja, man ist nicht wirklich irgendwie im Struggle mit der Natur, sondern man setzt sich da auf einer schönen Decke hin und hat alles dabei im Körbchen und viele Speisen, die man angepflanzt hat. Und das ist natürlich schön, ja, gerade im Mai, wer kennt das nicht? Also das ist unser bürgerliches Lebensgefühl, ja. Aber das ist eben keine Revolution, muss man auch ganz klar sagen, ja. Sobald es dann regnet, kann man wieder reingehen, ja, oder man kann sich da noch was holen, wenn man nicht mehr genug hat. Und so ist es mit den Liebesspielen eben auch. Es ist das, was wir natürlich auch beobachten. Dieser Film ist ja auch ein bisschen Zeitdokument. Es ist das, was wir heute kennen. Ja, also die klassische katholische Ehe fürs Leben, die natürlich auch schon durch Liebschaften unterlaufen wird. Ja, aber die muss man verdecken. Die hat sich natürlich erledigt heutzutage weitestgehend. Und es gibt eben Lebensabschnittspartnerschaften. Ja, oder es gibt diese Ausbrüche in bestimmten Oasen, im Swingerclub, ja, wo man das mal machen kann. Aber geht man wieder nach Hause und ist dann trotzdem wieder in einer Einkommenshaushaltsgemeinschaft drin. Ja, also das sind so diese Ausbrüche, die hier gezeigt werden. Und auch mit dem Essen. Man kann das Essen mal ein bisschen lockerer machen von dieser ganz herkömmlichen, steifen Tischgemeinschaft. Aber es ist ein Spiel, ja, ein Austesten des Genussspektrums. Und da bietet sich dieser Zeitraum mal an, ohne das irgendwie auf Dauer stellen zu können, aus meiner Perspektive.
Ich möchte jetzt nicht mit Daniel streiten, aber statistisch.
Du wolltest immer mit mir streiten.
Also ich denke schon, man muss den Film also der Film ist ja 1990, Ende der 80er entstanden, 1990 veröffentlicht worden, der sozusagen auf die 68er zurückblickt und das sozusagen auch mit einem sozusagen Blick macht, der jetzt sozusagen die Modernisierung der Familie oder Individualisierung der Familie und so weiter irgendwie natürlich auch thematisiert und auch sozusagen die Durchmischung der Klassen so, ne? Also wenn man sich das jetzt anschaut, ungefähr zum selben Zeitpunkt haben wir in Deutschland Diskussionen darum, dass sozusagen wir jenseits von Stand und Klasse leben, dass wir also unsere eigenen Wege gehen müssen, dass wir uns unsere eigenen Wege und Entscheidungen bekunden müssen, dass wir uns sozusagen, wenn wir uns auf traditionelle Familienmuster oder auf traditionelle Rituale berufen, dass wir das dann auch begründen müssen und dass das nicht mehr selbstverständlich ist. So, das ist zum selben Zeitpunkt ungefähr, was in der Soziologie passiert in Deutschland. Und ich glaube, der Film macht so eine ganz ähnliche Wolte und sagt, die alten Herrschaftssysteme funktionieren nicht mehr. Es kommt sozusagen zu so einer Öffnung hin zu neuen Versuchen. Wir wissen ja, was auf die 68er folgt, also wie die 70er Jahre sind, was da sozusagen auch an Liberalisierung im großen Ganzen ja dann auch noch folgen wird. Das ist ja jetzt noch nicht da so, ne? Aber so ein Gespür, das landet so langsam auf dem Land und dass sozusagen der Staat oder das sozusagen die Revolution und so weiter, ob die jetzt kommt oder nicht kommt, ist die eine Frage, dass das aber sozusagen sich unterschiedlich für verschiedene Bevölkerungsgruppen darstellt, ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Also die findet nichts gleichzeitig überall statt. Und es ist sozusagen für bestimmte Gruppen relevanter als für andere. Und wenn sie dann an andere Gruppen herankommt, die damit eigentlich wenig zu tun haben, dann kann man sich das irgendwie so auch vorstellen, dass dann die Herrschaft sagt, das Arbeiterleben ist doch eigentlich ganz schön. Und dann diese etwas romantisierenden Verklärungen dann eben auch stattfinden und das dann eben auch in einer solchen Art und Weise inszeniert wird. Also ich weiß gar nicht, wo jetzt dieser Streitpunkt war. Ich glaube, der Punkt ist, meines Erachtens versucht der Film genau diesen Umschlagspunkt zu zeigen, wo plötzlich Sachen möglich werden, die Leute aber sozusagen noch gebunden sind und jetzt sozusagen angesichts einer drohenden Entstrukturierung, Destrukturierung, Neuordnung von Gesellschaft, die sich ja dann doch irgendwie hat lange auf sich warten lassen und vermutlich immer noch nicht eingetreten ist und sich ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich schnell vollzogen hat. Denn die Familienstrukturen sind größtenteils immer noch konservativ, wenn man sich das im Großen und Ganzen anschaut. Die Kinder, 85% der Kinder wachsen ungefähr mit beiden leiblichen Eltern auf. Die lassen sich dann später trennen, ja, und scheiden, das ist auch klar. So im ganz Großen und Ganzen ist die deutsche Gesellschaft zum Beispiel ja immer noch sehr, sehr strukturkonservativ, was diesen Bereich betrifft. So.
Wenn ich den Film sehe, für mich ist er eigentlich die Fortsetzung von Das große Fressen, muss ich sagen. Also das wird nicht nur gezeigt durch die Figur des Michel Piccoli, der den Milou hier spielt, das ist ja das große Fressen, derjenige, der sich da zu Tode pupst, sondern das ist eben, es spielt ja zu einer ähnlichen Zeit, ja, nur der Film ist, wie du gesagt, 1990 gedreht, er kann eben rückblickend auf die Zeit gucken, Das große Fressen aus den 70ern. Da ist so eine Idee drin, wie die bürgerliche Ordnung zusammenbrechen könnte durch das orgastische, durch das wirkliche revolutionäre Essen, der das eben den Genuss so stark in den Vordergrund stellt, dass man daran zugrunde geht. Ja, aber da lehnen sich diese vier auf und sterben in ihrem Vorhaben, den Genuss wirklich zu praktizieren, freie Liebe zu praktizieren. Das tun sie eben, das große Fressen, ja. Dann geht aber diese Welt unter, ja. Also die vier sterben. Dann muss im Schluss sein. Dann weiß man nicht, wie es weitergehen würde. Und Komödie Mai ist im Grunde genommen Blick auf diese Zeit zurück, das eben sagt, ja, also es gab dieses Feeling, ja, gab die Diskussionen, es gab so ein bisschen den Vibe natürlich und sicherlich, da ist was angestoßen worden, aber es hat eben nicht, wie es eine Komödie Mai thematisiert, die Revolution gegeben, sondern es hat eben eine Transformation gegeben, wie du sagst, die setzt sich in verschiedenen Milieus unterschiedlich durch. Das ist eben eine Beobachtung, wie Wandel sich vollzieht, was möglich ist, aber sich dann auch nicht durchsetzt. Und das wirkt ja ganz oft in den Essenspunkten durchthematisiert. Auch natürlich, wie das Bürgertum dann hier in diesem Film in die Krise kommt, ja, in die Verzweiflung gerät, nur weil sie dann abends eine Nacht müssen sie ja draußen verbringen, da fällt der Strom aus, da kommen zwei Leute, die Panik stiften, Unruhe stiften, die ja Verschwörungstheorien verbreiten, würde man heute sagen. Dann rennen alle los und auch da haben sie am Anfang ja auch ganz viel zu essen dabei. Die Lammkeule, die dort eingepackt hat, die aber nur für 7 bis 8 Leute reicht, für mir reicht die ja eben nicht, sagt dann irgendwie diese industriellen Frau, ja, und ist ja ganz skeptisch, dass überhaupt geteilt wird. Da kommen also schon die ersten Reaktionäre, die Konterrevolutionäre so richtig rein und dann hauen sie mal vor Angst ab vor so Waldarbeitern und lassen alles Essen liegen und dann haben sie eine Nacht, mehrere Stunden, ja, wo sie nichts zu essen haben und da ist irgendwie schon, da sprechen sie schon mal Kannibalismus, der jetzt vielleicht ausbrechen könnte, ja, also die bürgerliche Ordnung bricht zusammen, die Welt geht unter, die Versorgungsstrukturen, da funktionieren sie ein paar Stunden nicht und schon ist das Drama groß und man sehnt sich die Normalität zurück, verteufelt die Revolutionäre und ist dann super dankbar, wenn morgens dann doch wieder das Dienstpersonal auftaucht und einen Korb mit Leckereien dabei hat und mit den ersten Happen landet man doch wieder in Normalität und der Alltag geht seinen gewohnten Gang und man hat jetzt mal diese Phase durchlebt, das ist eben was, das würde ganz andere Typen erfordern, wie wir sie das große Fressen kennen, aber hier in diesem Film jetzt tatsächlich doch nicht kennenlernen werden. Ja,
ja, es ist ja, um nochmal gerade da zurückzukommen, ja, klar verändern sich viele Dinge, aber es ist ja auch schön, wenn bestehende oder wenn bestimmte Dinge einfach als Konstante bestehen bleiben. Es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Ja, wenn sich zu viel verändert, dann muss man sich ja auch auf so vieles Neues einstellen und man muss Anpassungsfähigkeit zeigen. Ja, das sieht man hier vielleicht auch. Manche können das besser als andere und andere wiederum verzweifeln da fast dabei. Also man sieht ja schon, dass da so Ansätze da sind, aber eben diese komplette Befreiung von all den Konventionen, die da jeder Einzelne unterlegen ist in seiner Art und Weise, in seiner Person, in seinem Menschsein, das schafft er nie, schafft er nur ganz kurz, ne? Sei es mit der Liebelei auf dem Heuboden, wo man nicht weiß, wie weit ist das gegangen, bis hin eben dazu, dass der Joint kreist unterm auf der Picknickdecke und da merkt man halt einfach auch, ja, irgendwo bröckelt das alles und man wird irgendwie gleicher. Auch das ist ja auch so ein bisschen zumindest zu spüren. Klar, nur die oberen flüchten in diese Höhle. Aber auch da wird man ja irgendwie auf eine Ebene gleichgestellt und das Essen bringt irgendwie immer alle zusammen, egal auf der Picknickdecke oder eben in der Flucht. Man hat dann trotzdem, ganz wichtig, Wein und Lebensmittel mit dabei und ja, wie du sagst, diese Nacht, die zehrt an allen und man hat dann so Schwierigkeiten dann tatsächlich, überlebt man das überhaupt oder wo geht's hin? Und auch wenn man feststellt, das waren nur Waldarbeiter, ach egal, das ist trotzdem gefährlich. Also es wird einfach irgendwie da auch geflüchtet, Angst vor Veränderung vielleicht auch. Ne? Man zieht sich da in diese Höhle zurück, lässt sogar das Wesentliche, das Wichtigste, dieses tolle Essen und Picknick da vor Angst da liegen. Und ja, am nächsten Morgen hat man irgendwie auch so ein bisschen den Kater danach, ja, nach diesen ganzen Tagen, weil dann folgt ja halt auch die Beerdigung. Ne?
Es ist natürlich auch ein Spiel mit der Idee des Kommunismus als Schreckgespenstes. Also ein Gespenst geht um in Europa, das sozusagen von der Ferne her immer droht oder die, sozusagen die Bürgerschaft oder die Herrschaften in Angst und Schrecken versetzt, wenn sie denn tatsächlich da ist und so weiter. Also auch das ist nochmal so ein Spiel mit der Heimsuchung durch eine drohende Neuordnung. Genau. Das vielleicht nur.
Ja, also es gibt auch viele Szenen, die man so besprechen könnte oder wo man sagen könnte, die machen diesen Film den Charme auch aus. Also auch für so Kleinigkeiten vielleicht auch eine Rolle spielen. So ein bisschen wären wir schon beim Fazit, würde ich sagen. Lars, wie würdest du jetzt sagen, nach dem Rewatch, nach der Diskussion, wo ordnest du den Film ein? Und wenn du so Gänge vergeben würdest, wir vergeben immer so 4 Gänge, das sind die maximalen, manchmal aber auch schon 5 vergeben, wenn ein Film besonders toll war. Wie viele Gänge würdest du diesem Film geben?
Also ich denke schon genau an dem Punkt, dass er eine Erzählung anbietet dafür, wie sozusagen Tradition und Moderne an einem gewissen Zeitpunkt sozusagen zusammenkommen und da sozusagen Möglichkeitsräume entstehen, die aber dann doch nicht richtig genutzt werden. Klammer auf Köln, Klammer zu. Das ist so der eine Punkt, wie sehr eben Essen auf der anderen Seite hier eine Rolle spielt in der Inszenierung dieser Gemeinschaften, der Familie, aber auch sozusagen der Gemeinschaft dann mit den Mitflüchtenden, also dieser großindustriellen Familie, die da noch dazukommt. Es ist auch, finde ich gerade mit Blick darauf, wie so das Verhältnis zur Natur auch nochmal versucht wird zu fassen über das Essen und über die Nahrungsproduktion und Nahrungszubereitung und den Konsum, finde ich es auch nochmal einen sehr schönen Film. Und als Gänge habe ich jetzt verstanden, zu sagen, wie umfangreich das Mahl ist oder wie opulent das Mahl ist. Ich würde ihm vermutlich 3 Gänge und ein Amuse-Bosch geben.
Das ist ein großes Mahl. Johannes, konnte dich der Film diesmal auch ein wenig mitnehmen? Ist denn
grundsätzlich auf alle Fälle. Wie gesagt, der Tisch war ja immer reichlich gedeckt. Deswegen mein Fazit zu Komödie im Mai. Es ist für mich, der Film ist für mich wie ein Familientreffen, ja, auf das man anfänglich eigentlich gar keine Lust hat, weil am Anfang ist ja die Stimmung sehr eisig, jeder ist gierig und egoistisch und man fragt sich eigentlich, warum tue ich mir das an? Und das kennt man ja auch, gerade so, wenn man jetzt an Silvester und Weihnachten denkt, da kommt man ja auch zwangsläufig oftmals mit Menschen zusammen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt immer gerne an einem Tisch sitzt. Aber man merkt, und das ist auch die Realität, was passiert, wenn man plötzlich ein paar Gläser Wein und gutes Essen vor sich hat, dann taut so nach und nach diese Stimmung auf und die Masken fallen, plötzlich lacht man auch über die gleichen blöden Witze und das ist irgendwie auch so schonungslos ehrlich, was dort in diesem Film dann passiert. Und ja, das Essen, ich blicke immer gerne aufs Essen in unseren Filmen, weil es mich auch interessiert und das ist hier wirklich schon so ein Kern. Es ist nicht nur Deko, sondern es charakterisiert da auch sehr viel. Man sieht eben, wie Milou ist, der ist genussvoll, oftmals auch gierig und man weiß sofort, das ist halt so ein Lebenskünstler. Das Essen ist aber auch in diesem gesamten Film irgendwie so ein Katalysator der Handlung. Langweile und Streit führen erst dann zum sinnlichen Krebsessen und danach dann eben bei der Tomatenschwemme gibt's dann so ein befreiendes Picknick, das dann so nach und nach irgendwie alle zusammenbringt. Und es ist dann auch so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft, wie wir ja auch schon gehört haben. Ja, vom steifen bürgerlichen Tafeln mit Markknochen bis hin eben zu so einem anarchischen Picknick, wo jeder einfach nimmt und greift und isst und man sitzt da auf Augenhöhe miteinander und es gibt keinen, der einen bedient. Und da ist es auch schon, ja, so, wer braucht da so schon eine heile Welt, wenn er anstattdessen eben so eine wunderbare, chaotische Lebensfreude haben kann auf einer Picknickdecke. Und das ist das, was mich da sehr begeistert hat. Und deswegen komme ich hier von auf 4 Gänge, wenn man von diesen 4 ausgeht, also ein volles Menü, ja. Und wenn noch ein bisschen mehr passiert wäre mit dem Essen, dann hätte ich vielleicht sogar noch irgendwie nachher ein Digestiv obendrauf gegeben.
Da bin ich ja von den Socken, dass du einen Film von mir 4 Gänge gibst. Genau, ja. Muss ich erstmal selber einen Schnaps nehmen, fast, um jetzt in mein eigenes Fazit zu kommen. Da kann ich ja jetzt gar nicht mehr toppen. Ich wollte jetzt irgendwie viele Sachen sagen, die ich eigentlich doch noch gut fand, nachdem du kritisiert hast. Das hast du gar nicht so kritisiert. Also, für mich ist es auch nach dem Rewatch, muss ich sagen, ein wirklich guter Film. Ich war überrascht, genau, nochmal, wie stark das Essen da präsent ist. Ich würde auch für mich jetzt nochmal sagen, was hier Essen in verschiedenen Szenerien so schön gezeigt wird. Und dann immer auch gezeigt wird, welche Funktion das Essen da einnimmt. Also das Essen an dem Tisch, das Essen beim Picknick, wie du gesagt hast, das Essen draußen mal in der auf der Flucht. Auch diese Szenerie mit dem Weinkeller, wo sie reingehen, was mich auch ganz stark natürlich erinnert hat an Sideways und an Louis und die Kohlköpfe, ja, wo man wie auch hier sieht, also auch diese Art der Fässer und wie sie den Wein da trinken, das ist eben nah dran an Louis und die Kohlköpfe, aber es ist eben doch ein Tick schicker, ja, aber es ist eben nicht so modernisiert wie bei Sideways. Also man kann, finde ich, Dinge, die wir in dem Film sehen, auch einordnen in dieses Oeuvre, das wir jetzt bei Filmen schon besprochen haben. Natürlich diese Protagonisten, diese Vielfalt an Klassen, so wie die mit Essen umgehen, wie sie verschwenden, wie sie es horten, auch wie sie das Essen zubereiten, die Kleidung, die sie dabei tragen. Also da haben wir jetzt nicht mal gesprochen, aber auch, dass die beiden Frauen tragen die Schürzen da in der Küche. Ja, und also auch welche Form der Schürzen sie tragen und wann sie die Schürze abnehmen können. Das sind so Kleinigkeiten, die so im Essen eine Rolle spielen und die irgendwo eine Auszeichnung geben über die Person und einen Einblick geben in das Milieu und so Verhältnisse. Und die aber auch das Genussempfinden strukturieren. Wer darf wann essen, wer darf was wann essen, ja. Das ist irgendwie alles in dem Film gut dargestellt. Dann fand ich, wie gesagt, diesen Humor super. Also auch guter Film, wichtiger Film, wo man viel über Essen und Trinken lernen kann. Und das Gespräch mit euch hat mir auch nochmal viele Aspekte jetzt eröffnet, Bezug auf Genuss, auf Familienkonstellation. Gebe ich ihm jetzt 4 Gänge, nachdem du ihm auch 4 Gänge gegeben hast. Da bin ich ich wollte ihm 3 geben und ich glaube, ich bleibe auch bei 3. Das, also muss man gesehen haben, kann man mehrfach sehen, kann man sich amüsieren, macht einem Appetit, finde ich. Und gleichzeitig ist es eine aufschlussreiche soziologische Analyse über Gesellschaft. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei Lars, dass er uns heute mit seinen Perspektiven bereichert hat und mit seinem Input.
Danke euch. Gerne.
Und dann bleibt eigentlich nur noch ein wichtiger Punkt, nämlich was besprechen wir das nächste Mal? Und diesmal ist Johannes dran, einen Film auszusuchen.
Ja, das nächste Mal wird's wieder etwas anders. Das ist ja meistens so. Aber ich greife jetzt nicht in irgendwie was Modernes, wie ich es ja auch schon mal gerne tue, sondern es ist auch ein echter Klassiker des schwarzen Humors. Ich habe es schon angedeutet, bisschen angedeutet, aber ich glaube, Daniel, ich weiß nicht, ob du schon drauf gekommen bist. Ich sag mal, es ist gut, dass wir das nächste Mal keinen Gast dabei haben, denn es würde irgendwie ein bisschen geschmacklos daherkommen. Wir sind zu zweit, denn wir werden über den Klassiker Delikatessen sprechen. Ein postapokalyptische Welt, ein seltsames Mietshaus und ein Metzger, der seine ganz eigenen Zutaten hat. Ja, und deswegen wäre es sehr wahrscheinlich doch ein bisschen geschmacklos, wenn wir uns auch einen Gast einladen.
Das ist sehr spannend, sehr schön, Johannes. Das ist also der Punkt, wo es wirklich zur Krise kommt in der Nahrungsversorgung und ganz neue Speisen serviert werden. Ja, ich bin gespannt, wie wir diesen Film besprechen werden.
Ja, und da bleibt eigentlich immer nur noch mal das, was ich immer am Ende sage. Denkt daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!